Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Kurzen Ecke, dem Hockey-Podcast der Quirin Privatbank in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Hockeyverband und Run Forward Media. Und von Run Forward Media ist heute wieder an meiner Seite Marie. Hallo Marie, schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, hallo Heiko, schön, dass wir wieder eine neue Folge heute aufnehmen.
Sehr gut. Und auch heute ist es uns wieder gelungen, zwei spannende Gäste begrüßen zu dürfen. Hallo Pamela, hallo Live, schön, dass ihr da seid.
Moin, schön, dass wir hier sein dürfen.
Ja. Hallo, vielen Dank.
Gerne. Pamela und Live, ihr seid Laufbahnberater am Olympiastützpunkt Hamburg und Schleswig-Holstein. Ihr unterstützt und berät die jungen Sportler, das persönliche Gleichgewicht zwischen Training, Wettkampf, Schule, Studium, weil zwingende Voraussetzung für den Plan B, bestmöglich zu finden. Erzählt doch mal ein bisschen von euch, wie ihr eigentlich Laufbahnberater bzw. Beraterin geworden seid und welche Ausbildung man dazu benötigt.
Grundsätzlich haben wir Laufbahnberater, es gibt über 45 davon in Deutschland an den unterschiedlichen Olympiastützpunkten. Wir hier in Hamburg, Schleswig-Holstein sind drei. Wir haben alle entweder eine pädagogische oder eine psychologische Ausbildung, alle irgendwie einen sportlichen Hintergrund, ob nun durch Studium oder eigene sportliche Tätigkeit in den jungen Jahren. Und ganz wichtig, dass wir alle im Bereich systemischer Beratung ausgebildet sind. Ich persönlich jetzt, ich bin selbst früher mal gerudert als junges Mädchen, tatsächlich auch in Ratzeburg, was ja Teil unseres Stützpunktes ist. Ich kenne daher oder kannte die Strukturen, die dort vor Ort gegeben waren. Ich war leider nicht so gut wie die Athleten, die ich jetzt betreue. Mir ist aber bewusst, was das bedeutet, so eine Herausforderung auf sich nehmen zu müssen. Und bin dann vor knapp 9 Jahren hier an den OSP gekommen, weil tatsächlich eine Elternzeitvertretung ausgeschrieben war und ich viele dieser Aspekte erfüllte und dann war ich da. Genau, und seit mittlerweile nun schon 3-4 Jahren ist Live mein Kollege hier vor Ort.
Genau, und ich habe als Background Sport und Pädagogik studiert, habe dann im Master Abenteuer und Erlebnispädagogik draufgesetzt. Also ich komme eher aus dem pädagogischen Hintergrund, habe mich dann weiter qualifiziert, wie Pamela auch schon meinte, in der systemischen Beratung, Schlüsselkompetenzen wie Beratungstools mir angeeignet, um da halt besser dann auch in der Beratung selber aufgestellt zu sein. Das ist so mein persönlicher Background. Aus dem Leistungssport, ich habe es nie geschafft, ganz oben anzukommen, aber bin natürlich auch sportbegeistert. Also nicht nur durch das Studium, sondern einfach das eigene Interesse, Sport auszuleben und selber auch Sport zu betreiben.
Und wenn ihr so ein bisschen euren Job beschreiben müsstet, was genau macht ein Laufbahnberater? Was sind so eure genauen Aufgaben?
Ja, das ist immer eine sehr gute Frage. Es wurde ja eingehend schon erwähnt, dass wir letztendlich dafür zuständig sind, mit den Athleten zusammen letztendlich die duale Karriere. Also Athleten haben ja immer zwei Karrieren. Wir sprechen immer von zwei Karrieren, nämlich einmal die sportliche Karriere und die berufliche Karriere. Und unsere Aufgabe ist halt genau das übereinander zu legen, zu schauen, welche Aspekte sind in der sportlichen Karriere notwendig und welche Bedürfnisse hat diese Karriere an die Athleten und andersrum, welche Bedürfnisse sind notwendig oder müssen erfüllt werden in der beruflichen Karriere. Und diese beiden Karrieren, die versuchen wir als Laufbahnberater halt übereinander zu legen und da einfach eine Unterstützung für die Athleten darzubieten, das so ein bisschen zu betrachten und zu schauen, wie man halt am besten auf diesem Weg, auf diesem schmalen oder teilweise sehr anspruchsvollen Weg halt fortzuschreiten.
Ja, man kennt ja aus der Schulzeit auch immer so ein bisschen diese Berufsberatung. Da gibt es dann ja auch oft so schon diese Messen oder die Möglichkeiten, sich da so ein bisschen beraten zu lassen. Was genau ist denn so der Unterschied zwischen einer Laufbahnberatung und einer Berufsberatung? Gibt es da einen großen Unterschied?
Ja, ich glaube, was Live gerade schon gesagt hat, also unser Schwerpunkt ist definitiv die duale Karriere. Und es geht eben nicht nur um die Berufsberatung, sondern wir betrachten das Ganze eben systemisch. Also wer gehört eigentlich noch alles dazu? Ist es teilweise die Familie, die Bundestrainer, der Standort? Ist Hamburg, Schleswig-Holstein überhaupt der Standort, wo der Sport optimal ausgeführt, geübt werden kann? Oder verlangt der Verband, dass man sich quasi an einen anderen Standort begibt, macht es Sinn, dann überhaupt jetzt hier schon beruflich, studientechnisch irgendwas zu starten, obwohl ich vielleicht nach U21 eigentlich den Standort wechseln muss. Also das ist tatsächlich, ich würde sagen, die Ganzheitlichkeit ist das Entscheidende, vor allem im Vergleich zu einer Berufsberatung.
Genau, also die Berufsberatung ist letztendlich ein Teilaspekt von der Laufbahnberatung, wenn man so will. Also die Laufbahnberatung ist einfach komplexer und weitgreifender.
Stichwort Berufsberatung, da ist aus meiner eigenen Erfahrung relativ klar, wann es damit losgeht. Ne? Ich sage mal, der Schulabschluss naht, es soll jetzt sozusagen Ausbildungsstellen oder Ähnliches dargelegt werden. Wie früh setzt eure Beratung, diese ganz spezifische, schon ein? Oder anders formuliert, wie jung sind eure ersten Mandanten und Mandantinnen? Wann geht es da los bei euch in der Regel?
Also wie jung kann man gar nicht definieren, weil es ein bisschen abhängig ist, wie weit sie auch schon im sportlichen Kontext erfolgreich sind oder welche Perspektive sie aufweisen. Also wenn man jetzt mal beispielsweise einen Turner betrachtet, der hat natürlich einen Leistungshoch viel früher als ein Ruderer, der mit Mitte 20 dann das Leistungshoch erst hat. Insofern ein Alter würde ich das nicht festmachen, sondern das ist unser Anspruch, dass wir halt schon in der Schule anfangen, wenn die in der Schule noch sind, in Richtung Abitur gehen oder mittleren Bildungsabschluss forcieren, dass wir da dann anfangen, halt in die Perspektivberatung reingehen und schauen, okay, was kommt nach der Schule, weil die Schule natürlich sehr strukturiert ist und einen relativ vorgegebenen Fahrplan vorweist. Und da schauen wir, okay, was ist nach dem Abschluss? Was kommt dann? Wie geht es weiter? Ob es eine Ausbildung ist, ob es ein Studium ist oder halt vielleicht auch schon eine Berufstätigkeit. Also da fangen wir dann prinzipiell schon an mit unserer Beratung.
Und wenn ihr eure Zielgruppe so ein bisschen definieren müsstet, würdet, also wer kann eure Laufbahnberatung quasi in Anspruch nehmen?
Also grundsätzlich sind wir für alle Bundeskaderathleten und Athletinnen zuständig und das bedeutet eben, dass die mindestens einen sogenannten NK1-Status haben müssen. Das sind vom DOSB vergebene Stati. NK1 bedeutet Nachwuchskader 1. Das sind zum Teil oder in der Masse die jüngeren Athleten. Dann der Perspektivkader, P-Kader oder OK, eben die Olympiakaderathleten. Und daher ist unsere Zielgruppe definitiv ab NK1-Status, aber auch das ist von Sportart zu Sportart wieder unterschiedlich. Also ein Schwimmer kann viel früher, weil er eben auch viel früher diese großen Umfänge fährt und viel früher seine Leistungsspitze erfährt, hat auch viel früher schon diesen Kaderstatus im Vergleich jetzt zu einem Mannschaftssportler. Dennoch haben wir Erstkontakt wirklich auch schon, wie Live gesagt hat, mit den Schülern. Da sind wir natürlich nicht Ansprechpartner, um die duale Karriere ausfindig zu machen oder zu definieren, sondern da bieten wir bestmögliche Bedingungen. Wir kooperieren ja mit der Elite-Schule des Sports am Alten Teichweg. Wir haben drei Sportinternate, eins in Hamburg, zwei in Schleswig-Holstein mit Kiel und Ratzeburg für unsere Ruderer und unsere Segler. Und da ist es natürlich erforderlich, bestmögliche Bedingungen zu schaffen. Bei uns auf der Schule kann man Abitur nach 13 oder 14 Jahren machen, einfach die Zeit zu strecken, in dem Fall die Schulzeit, die duale Karriere, um bestmögliche Bedingungen zu schaffen. Zeit zum Trainieren, Zeit zum Regenerieren, Zeit für gesunde Ernährung und eben das zweite Spannbein nicht fallen zu lassen, sondern eben etwas entspannter auszuführen. Und das ist bei unseren Schwimmern, Badmintonspielern eben in der Schule schon sehr, sehr, sehr erforderlich, weil wir auch teilweise schon Olympiateilnehmer haben in den Sportarten, die eben noch in der Schule sind. Und da ist eben die duale Karriereplanung in dem Bereich viel, viel wichtiger als jetzt bei einem Mannschaftssportler oder einem Ruderer, der, wie gesagt, mit Mitte 20 dann erst in die Vollen gehen muss.
Kommt der Sportler oder die Sportlerin auf euch zu oder habt ihr einen Aushang und dann ist es praktisch eine Hohlschuld desjenigen oder wie kommt ihr zu den Matches sozusagen, um wen ihr euch dann kümmert und wie schaut es auch mit den Kapazitäten aus, weil theoretisch hat ja jeder vielleicht den Bedarf, der in den entsprechenden Leistungsklassen unterwegs ist, aber so viele Kapazitäten habt ihr wahrscheinlich gar nicht. Wie matcht ihr das?
Also wenn wir den Olympiastützpunkt als Dienstleistungsunternehmen verstehen, dann wollen wir natürlich niemanden unsere Dienstleistung aufzwängen. Insofern im besten Falle kommen die Athleten auf uns zu.
Okay.
Aber natürlich forcieren wir auch proaktiv, dass wir auf die Athleten zugehen und genau wissen, okay, beispielsweise das und das ist der Abschnitt, Schulabschluss steht kurz bevor, das und das ist aus sportlicher Hinsicht jetzt gegeben, ob das jetzt Olympia ist oder eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Und dort erkennen wir natürlich, dass eventuell eine Beratung notwendig ist oder dass ein Athlet eventuell Unterstützung gebrauchen könnte. Da haben wir natürlich durch unsere Berufserfahrung eine gewisse Weitsicht und gehen dann natürlich auf die Athleten zu und bieten unsere Dienstleistungen in dem Sinne an oder unsere Beratung und schauen, dass wir da einfach die Athleten dann unterstützen können.
Und wenn dieser Kontakt dann entstanden ist, wie geht es dann weiter? Also wie sieht dann die Beratung in dem Sinne aus? Wie genau unterstützt ihr die Athleten?
Auch das ist ganz unterschiedlich, natürlich individuell von Athlet zu Athlet unter verschieden. Wie unterstützen wir sie? Natürlich haben wir ein gewisses Netzwerk, was wir den Athleten zur Verfügung stellen können, was Kooperationen zum Beispiel mit Hochschulen in Hamburg anbelangt, was Kooperationen auch mit Unternehmen anbelangt oder generell in der Sportstruktur an sich anbelangt. Aber ich glaube, prinzipiell ist innerhalb der Beratung ist einfach wichtig, dass wir Perspektiven für die Athleten öffnen. Also rein gedanklich jetzt gar nicht, dass wir Perspektiven jetzt denen aufzeigen, sondern dass wir einfach manchmal ja, die Gedankenwelt der Athleten aufmachen und einfach sagen, okay, schaut doch mal, das und das müsste eventuell nochmal betrachtet werden.
Habt ihr dafür dann irgendwie auch so eine Art Test, also zum Beispiel so einen Eignungstest, den er dann mit den Athleten macht? Oder wie läuft das genau ab, um vielleicht auch die Athleten ein bisschen einschätzen zu können?
Also Eignungstest in dem Sinne nicht, aber wir arbeiten schon mit gewissen Strukturtests, die eben Fähigkeiten und Fertigkeiten herausstellen und besondere Qualifikationen darstellen, sodass es eine große Hilfestellung ist. Aber jetzt ein Eignungstest an sich, du wirst nur von uns beraten, wenn du das erfüllst oder das auf keinen Fall.
Das gibt es nicht, okay.
Und sind bei jüngeren Sportlerinnen und Sportlern die Eltern immer zwingend mit dabei? Also dieses Thema minderjährig, nicht minderjährig oder wie geht ihr damit um?
Ja, auch das ist eigentlich jeder Athletin, jedem Athleten freigestellt. Okay. Aber ganz oft wirklich, was die Jüngeren angeht, da ist schon der Wunsch der Eltern dabei. Da sind wir beide offen für. Ich weiß gar nicht, ob das alle unsere Kollegen, ob die da so offen sind. Also wir haben da prinzipiell überhaupt nichts dagegen. Gerade die jungen Athleten, die auch in unserem System noch nicht sind, die weder auf einer unserer Partnerschulen sind oder im Internat sind, die kommen aus anderen Ecken Hamburgs, die kennen auch den OSP noch gar nicht und da ist auch schon tatsächlich eine Scheu da und da unterstützen die Eltern dann schon. Wir merken aber auch, ist das jetzt der ausschließliche Wunsch des Elternteils, da bei uns zu sitzen, spricht das Elternteil mehr für den Athleten, dann tendiere ich schon dazu, auch das nächste Gespräch dann unter vier Augen zu führen, einfach um auch wirklich zu hören, was will die Athletin, was will der Athlet und was will nicht vielleicht Mutter oder Vater, die selbst mal ganz aktiv waren und vielleicht nicht dahin gekommen sind, wo sie hin wollten. Aber prinzipiell sind wir sehr offen dafür und das ist auch keine Seltenheit.
Und haben die meisten Sportler, Sportlerinnen schon eine Idee oder sind die eher orientierungslos oder ist es, kann man das so quotal zuordnen? Ist es so, die hält es sich die Waage, die schon so einen Plan haben und von euch nur noch mal eine Bestätigung oder eine Optimierungsidee haben möchten? Oder welche, die sagen, Mensch, ja, verstehe ich brauche einen Plan B, aber ich weiß überhaupt gar nicht, wie der aussieht.
Ich glaube, das hält sich relativ in Waage. Okay. Ich glaube, es ist auch altersabhängig und aber auch, wie weit sie in ihrer sportlichen Karriere fortgeschritten sind. Mhm. Also ich sag mal, ein Olympiakaderathlet, der vielleicht schon mal bei Olympia war, ist da, ich sag mal, schon reifer, ist in der Entwicklung einfach auch schon fortgeschrittener, hat auch schon mehr vom Leben gesehen zwangsläufig und glaube ich, ist an dem Punkt, wo er selber dann halt auch merkt, es ist eventuell sinnvoll und notwendig, einen Plan B zu kreieren, und kommt dann mit diesem Plan B gegebenenfalls auf uns zu und stimmt den einfach nochmal mit uns ab oder fragt uns, was man da vielleicht noch machen könnte. Bei jüngeren Athleten stellen wir schon auch fest, dass sie erstmal an den Plan A schmieden müssen, um dann gegebenenfalls einen Plan B zu entwickeln. So, also ich glaube, bei den jüngeren Athleten kann man schon sagen auch, dass da erstmal Plan A im Vordergrund steht.
Ja, aber auch tatsächlich das Alter. Also ich glaube, ihr merkt, dass das wirklich, unsere Arbeit ist sehr, sehr, sehr individuell. Es gibt da keine Schablone. Einmal vom Alter, dann auch von der Sportart her. Und wirklich der Vergleich, ob da ein Olympionik vor uns sitzt und eigentlich weiß, 24 Paris sind seine letzten Spiele und danach werde ich versuchen, meine berufliche Karriere so weit voranzuschreiten, damit ich wirklich dann irgendwann ins Berufsleben einsteigen kann, ist eine ganz andere Form von Beratung als ein junger Athlet, der jetzt sein Abitur macht und vor uns sitzt und sagt, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich noch richtig gut kann außer Hockey. Ja, es sind ganz unterschiedliche Beratungen, weil es ganz unterschiedliche Zeiträume sind und bei dem einen es mehr um Orientierung geht, ja auch im Hockey, auch im Rudern. Wir kämpfen da tatsächlich mit, dass die ausländischen Universitäten und Hochschulen ganz viel Werbung machen und unsere guten Sportler auch nach der Schule ins Ausland abwerben wollen. Und natürlich schlägt da auch bei mir oft, schlagen da zwei Herzen in der Brust, wenn ich dann ein 18-jähriges Mädel sehe, die eigentlich auch den Wunsch hat, mal ins Ausland zu gehen und Hockey auch so ein bisschen nebenher noch und aber noch nicht weiß, ob es sich überhaupt lohnt, zu bleiben. Da sind dann die Gespräche mit unseren OSP-Trainern oder auch mit den Bundestrainern total sinnvoll, um mal zu hören, wie ist denn die Perspektive dieser jungen Athletin? Ist sie schon die Kandidatin für die nächsten 4 Jahre oder eben erst, jetzt sind es ja nur noch anderthalb bis Paris, oder ist sie eine Kandidatin für 28, sodass wir auch da ja Möglichkeiten finden oder schaffen, die Athletin halt zufrieden zu machen. Und daher ist es wirklich so individuell und unterschiedlich. Man kann gar nicht sagen, wie bei uns eine typische Beratung aussieht.
Aber man merkt auf jeden Fall, dass es auch so ein bisschen so eine Herzensangelegenheit bei euch ist, ne? Wie geht es weiter mit den Sportlern? Wie kann man sie am besten unterstützen? Wie sieht da so der Kontakt bei euch aus? Wie lange begleitet ihr die? Gibt es auch irgendwie Beispiele, wo ihr wirklich immer noch stetig im Kontakt bleibt?
Auf jeden Fall. Also es gibt auch Athleten, die schon ihre sportliche Karriere beendet haben und immer noch den Kontakt zu uns suchen. Es gibt aber auch Athleten, die alles selbstständig regeln für sich und die wir zwar einmal kennengelernt haben in Form eines Erstgespräches, aber dann nie wieder letztendlich gesehen haben, beziehungsweise die Athleten nie wieder den Kontakt zu uns gesucht haben. Also insofern ganz unterschiedlich. Manche, wie gesagt, einmal kennengelernt am Olympiastützpunkt, manche über ja, 20 Jahre teilweise begleitet, weil sie dann halt in der Schule auf uns zugekommen sind und dann ja, ihre Karriere beendet haben und immer noch in Kontakt mit uns stehen.
Wer ist das zum Beispiel? Zu wem habt ihr noch Kontakt?
Ja, also ich erinnere jetzt tatsächlich eine Ruderin, die ich wirklich mit 16 kennengelernt habe, die auf dem Sportinternat in Ratzeburg war und dann eigentlich auch schon meinte, oh, ich pack das alles nicht mehr, der Anspruch ist groß, die Herausforderungen sind groß, jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen, um 6.30 Uhr auf dem Wasser zu sein. In dem Alter kommt dann auch manchmal der erste Freund oder die erste Freundin dazu und dann den Fokus da zu behalten, ist teilweise wirklich eine Herausforderung. Und ich erinnere halt tatsächlich diese Athletin, die dann aber zu einer wirklich der Besten geworden ist, die dann auch an den Stützpunkt nach Hamburg gewechselt hat und dann schon in die Nationalmannschaft musste dann nach Berlin, weil der Verband das eben vorgegeben hat. Und dann war sie bei ihren ersten Olympischen Spielen und das mit Anfang 20. Und das sind schon ja so Lebensgeschichten, sportliche Lebensgeschichten, die einfach sehr beeindruckend sind und wo der Kontakt auch ja regelmäßig besteht und man auch ganz arg mitfiebert von unserer Seite. Ne? Natürlich geht es bei uns nicht ausschließlich oder vordergründig um den Sport, aber wir freuen uns genau so sehr über sportliche Erfolge wie die Trainer. Also Aber eben dann auch, wenn der Berufseinstieg oder die Wahl des Studiums die richtige war und die Athleten sich da auch sehen und wissen, wenn das dann hier jetzt sportlich mal vorbei ist, sei es, weil ich nicht mehr will, weil ich verletzt bin, weil ich nicht mehr nominiert bin, dass dann der Weg, der quasi dann vordergründig plötzlich wird, nämlich das Studium oder die Ausbildung, die richtige war. Und das ist schon echt schön. Es vergehen ja wirklich viele Jahre Zeit, also die studieren alle viel länger, unsere Athletinnen. Und wenn sich dann rausstellt, nach Ende der sportlichen Karriere, eigentlich ist die Wahl dieses Studiums überhaupt nicht das, was ich will. Das ist tatsächlich für mich wäre das eine Niederlage, muss ich ehrlicherweise sagen. Und sie da zu begleiten und immer wieder Rücksprache zu halten. Und das geht teilweise dann über Jahre. Ne? Das ist schon sehr schön.
Was sind eure Erfahrungen? Welche persönlichen Eigenschaften müssen diese Menschen mitbringen, dieses alles unter einen Hut zu bekommen? Ne? Wie gesagt, so Laufbahnberatung, Berufsberatung sind ja so viele, oder der ein oder andere Ball, um mal sportlich zu bleiben, mehr in der Luft als bei so einem, der nun nicht nebenbei noch Leistungssportler ist. Was sind so die persönlichen Eigenschaften? Und die können ja auch wieder ein Vorteil sein, wenn ich in dem Plan B bin, sprich, warum sind diese Leistungssportler und Sportlerinnen dann so wertvoll für Unternehmen dann in der freien Wirtschaft, weil sie einfach ein ganz anderes Mindset im Laufe ihres Lebensweges gegangen sind? Was sind so die persönlichen Eigenschaften, die ihr da so wahrnimmt? Warum die das alle so packen?
Also vielleicht mal gesagt, müssen, also niemand muss irgendwelche Eigenschaften mitbringen, ja, also um vielleicht nicht zu stigmatisieren, aber natürlich sind Eigenschaften wie, also dass man diszipliniert ist, dass man zielorientiert einfach Dinge angeht, also sich ein Ziel steckt und dann genau erarbeitet, wie komme ich zu diesem Ziel, einfach auch das Internationale, wie verkaufe ich mich, ob das jetzt in einem Bewerbungsgespräch ist oder aber auch als Sportler, was Gespräche mit Sponsoren oder vielleicht auch das in Anführungsstrichen Verkaufen vor der Kamera anbelangt oder medial. Das sind natürlich alles so Soft Skills, Qualifikationen, die Athleten mitbringen oder im Laufe ihrer sportlichen Karriere entwickeln, die natürlich dann auch in Unternehmen oder aber auch woanders gefragt sind. Und ja, ich sag mal, ein normaler Mensch, der vielleicht keine Spitzensportkarriere hinter sich gebracht hat, mühsam in Form von Praktika oder aber mühsam in Form von ersten Berufserfahrungen sammeln muss. Und die Sportler, wenn man so will, bringen diese Berufserfahrung aufgrund ihrer sportlichen Karriere, die man dann auch wie Berufserfahrung ansehen kann, bringen sie dann natürlich mit.
Ja, also die Masse ist schon unglaublich. Die haben auch ein starkes Durchhaltevermögen. Die sind unglaublich pflichtbewusst tatsächlich. Also das ist schon eine Leistung, ja, jeden Tag teilweise. Also man macht immer noch so ein bisschen einen Unterschied zwischen Ausdauersportler und die Ausdauersportler, die wirklich dreimal am Tag, also die Schwimmer sind morgens im Wasser, nachmittags im Wasser und dazwischen noch im Kraftraum. Und dann sich noch auf die Unibank zu setzen und auch noch zu lernen, das muss man schon wirklich wollen, muss ich ehrlicherweise sagen. Das sind schon sehr pflichtbewusste Athleten, die es auch können müssen, mit Niederlagen umzugehen und sich immer wieder neu zu motivieren. Und das sind definitiv alles Eigenschaften, die auch in einem Berufsleben nicht schaden.
Und auch das dynamische, aktive, also jeder, der Sport treibt, wirkt nach außen einfach extrovertierter, fitter und gesünder. Und selbst das führt natürlich auch zu Selbstbewusstsein und aber auch einem ganz anderen Auftreten.
Also es gibt viele verschiedene Eigenschaften quasi, die man da aufzählen kann, merkt man auf jeden Fall. Disziplin sicherlich auch ein sehr, sehr großes Stichwort. Aber welche verschiedenen beruflichen Möglichkeiten stehen dann diesen jungen Leistungssportlern nach ihrem Schulabschluss offen? Also gibt es da Berufe, wo ihr sagt, das könnte vielleicht schwierig werden, so alles unter einen Hut zu bekommen? Oder ist im Prinzip irgendwie alles möglich?
Im Prinzip, ja, ist alles möglich. Aber natürlich sind wir auch auf Strukturen,
Angewiesen,
genau. Ich sag mal, es wird für jemanden, der ein Abitur von 3,5 gemacht hat, sehr, sehr schwer, ein Medizinstudium aufzunehmen. Und es liegt nicht nur an unserer Beratung, sondern es liegt einfach an der Struktur, an der Hochschulstruktur, dass halt da gewisse Numerus Clausi vorgegeben sind, die man dann zu erfüllen hat. Aber auch da versuchen wir natürlich durch Kooperationen auch mit den Hochschulen, wie eine Spitzensportlerquote oder so, Möglichkeiten zu schaffen, um letztendlich so einen Anführungsstrichen Nachteilsausgleich für die Athleten zu bewirken. Nachteilsausgleich in dem Sinne, dass halt viele innerhalb ihrer Schullaufbahn halt noch zusätzlich dieses immens hohe Training oder die immens hohen Trainingszeiten haben. Und zwangsläufig dann natürlich die Schule darunter leidet oder leiden kann. Und da entsteht natürlich ein gewisser Nachteil, den andere Schülerinnen und Schüler nicht haben. Und dafür versuchen wir dann halt Strukturen zu schaffen, um diesen Nachteil dann auch gerecht zu werden für die Athleten, die dann eventuell ein Studium aufnehmen müssen. Aber prinzipiell ist natürlich alles offen. So, also da kann man schon auch sagen, dass wir durch die Bank weg eigentlich auch sehr, sehr verschiedene Studiengänge haben. Durch die Sportarten bedingt haben wir mehr Studierende als Athleten, die jetzt eine Ausbildung anfangen. Aber ja, da ist wirklich von Geisteswissenschaften bis Ingenieursberufe ist da alles dabei.
Ja, genau. Also ich würde auch sagen, jetzt an unserem OSP, aufgrund der leicht akademischen Sportarten, dass die Masse sich wirklich für ein Studium entscheidet. Nicht, weil jeder Spitzensportler studieren muss oder das Zeug dazu haben muss. Man muss ehrlicherweise sagen, dass sich ein Studium mit Spitzensport noch am einfachsten vereinbaren lässt. Und einfachsten ganz bewusst in Anführungszeichen. Auch das ist nach wie vor eine richtig große Nummer. Und da sehen wir auch teilweise unsere Hauptaufgaben, wenn es um Netzwerkarbeit angeht. Ja, wir versuchen, zu Hochschulen Kontakte aufzunehmen und Möglichkeiten zu schaffen, die unseren Athleten flexibelste Bedingungen schaffen. Sei es, dass sie dann auch mal eine Klausur im Ausland schreiben können, wenn sie gerade im Trainingslager sind, oder dass sie eben auf Teilzeit studieren können und das Studium strecken können, dass sie versuchen, wie Live gerade gesagt hat, diese Nachteile nicht so stark zu erfahren, die sie einfach automatisch mitbekommen, dadurch, dass sie diesen Sport ausüben. Und dennoch muss man auch ehrlicherweise sagen, duale Karriere mit Berufseinstieg ist in einer Hochleistungszeit nicht möglich. Das, glaube ich, können wir wirklich so sagen. Also die Athletinnen, die bei Olympia waren, die in diesen sogenannten Olympiakader gehören, die starten mit einem Berufseinstieg nach ihrer sportlichen Karriere. Also da gibt es Ausnahmen, aber die Masse.
Außer man findet ein Unternehmen, was dann halt den Athleten komplett freistellt und trotzdem bezahlt.
Ja, genau. Aber genau. Deshalb, das ist einfach nicht einfach, Unternehmen zu finden, die sagen, wir nehmen das in Kauf, dass der Athlet im Olympiajahr, ich weiß nicht, wie viele Tage im Jahr weg ist. Und wir haben das auch erfahren mit jungen Athleten, die eine Ausbildung gemacht haben. Dann war das eben mit der Chefetage abgesprochen, dass sie um 15 Uhr gehen können. Und das ist schon eine sehr anspruchsvolle Leistung, weil es direkt aus dem Büro ins Ruderboot geht oder auf den Hockeyplatz. Die sind einfach abends wirklich fix und alle. Also duale Karriere optimal zu gestalten, heißt nicht, dass das gut alles hintereinander funktioniert. Da braucht man auch definitiv Luft, um Luft zu holen, um sich gesund zu ernähren, um zur Physiotherapie zu gehen, um zu regenerieren und Arbeitgeber zu finden, die diese Flexibilität anbieten, ist einfach total schwer. Sei es vom Stundenkontingent, aber auch von der Akzeptanz. Also ich erinnere das wirklich bei diesem jungen Athleten, der meinte, das war mit der Chefetage, wie gesagt, abgesprochen. Und wenn er dann trotzdem jeden Tag um 2 gegangen ist, haben ihn alle Kollegen schief angeguckt. Und das ist auch eine psychische, eine seelische Belastung, die nicht zu unterschätzen ist. Und daher müssen wir wirklich sagen, für Hamburg, Schleswig-Holstein, die Masse unserer betreuten Athletinnen und Athletinnen entscheidet sich für ein Studium, weil dort eben Urlaubssemester, Studienzeitstreckung und flexible Möglichkeiten hoffentlich vorhanden sind.
Aus deiner Antwort kann man so ein bisschen entnehmen, Pamela, dass ihr in eurer täglichen Praxis so eine Mischung aus Beraterin, Berater und Psychologin, Psychologe auch seid. Ne? So eine Mischung heraus. Oder wie empfindet ihr es selber?
Ja, also Psychologen, ich habe zwar Psychologie studiert neben Sport, aber dennoch würde ich mich nicht als Psychologin betrachten, ganz und gar nicht. Mhm. Ich würde sagen, die Schnittstelle, was diese beiden Berufungen angeht, ist, dass wir wirklich ein offenes Ohr haben, tatsächlich. Aber wenn es natürlich jetzt um Sportpsychologie in Bezug auf Wettkampfverhalten oder Trainer-Athleten-Verhalten oder sowas, dann geben wir das definitiv an unsere Kollegen ab und das sehen wir uns auch nicht in der Lage und wollen das auch nicht. Wir sind wirklich die Begleiter in Bezug auf die duale Karriere und daher, ich würde mich nicht als Psychologin bezeichnen, das kann Live selbst beantworten.
ich persönlich auch nicht, weil unser Anliegen ist es ja, dass letztendlich der Athlet für sich selber spricht und der Athlet eine Entscheidung trifft und der Athlet ein mündiger Mensch ist und nicht von uns irgendwas vorgegeben bekommt. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, du sollst jetzt Medizin studieren oder du sollst an den und den Bundesstützpunkt gehen oder du sollst das und das machen, weil du jetzt, ich sag mal, beim diagnostischen Tool oder beim Testverfahren rausgekommen ist, dass du gut in Englisch bist. Also das ist ja nicht unsere Arbeit, sondern unsere Arbeit ist letztendlich, den Athleten dahin zu bekommen, dass er selber diese Entscheidung trifft und dann mit dieser Entscheidung halt seinen Weg fortführt. Und insofern würde ich schon sagen, dass unsere Funktion absolut in einer Beraterrolle ist und nicht in der, bei der Psychologie und auch nicht in der wir geben vor, was zu machen ist.
Und jetzt nochmal zum Schluss so kurz und knapp quasi. Was würdet ihr Leistungssportlern in puncto zweites Standbein jetzt hier nochmal so auf den Weg mitgeben wollen? Was ist so das Wichtigste?
Also ich persönlich würde sagen, redet und sprecht mit Leuten. Also es muss nicht unbedingt mit uns sein. Unsere Tür steht natürlich jederzeit offen und die Athleten können jederzeit zu uns kommen und unsere Dienstleistung oder unsere Beratung in Anspruch nehmen. Aber wir empfinden, dass es immer gut ist, andere Leute über gewisse Pläne, über Sorgen, über Bedürfnisse, über Wünsche zu informieren. Weil erst dann kann einem geholfen werden oder die anderen, denen man das erzählt, werden aufmerksam auf eventuelle Erfolge oder aber auf eventuelle kritische Stellen, die eventuell entstehen könnten. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich persönlich als Berater mitgeben möchte an die Athleten, einfach sich jemanden zu suchen und ja, Plan A, Plan B, vielleicht Plan C mal durchzusprechen und einfach mal um Rückmeldung zu bitten.
Ja, also dem kann ich total zustimmen und würde vielleicht noch mal so ein bisschen auf die sportliche Fähigkeit bzw. das Talent noch mal einen Satz verlieren. Also die Athleten, mit denen wir zu tun haben, die sind ja hochtalentiert. Ja, die sind gesichtet worden über den Landesverband. Denen wird ja unterstellt, dass sie da sehr, sehr, sehr gutes, sehr, sehr, sehr gute Arbeit leisten. Und ich empfinde das immer so, gerade manchmal in Gesprächen mit Eltern, ne, wo diese geradlinige berufliche Laufbahn vielleicht sehr anvisiert oder vielleicht sogar so ein bisschen gepusht wird. Also wenn den jungen Athleten so viel Talent nachgesagt wird und sie Lust haben und dafür brennen, dann nutzt das. Man ist mit Anfang 20 wahrscheinlich in seiner sportlichen Höchstform, nicht mehr mit Mitte 30 und nutzt das, guckt, wie weit kann es gehen. Wir unterstützen euch dahingehend, dass euer zweites Standbein eben nicht unter den Tisch fällt, sondern dass wir es wenigstens ebnen, sodass, wenn es dann von heute auf morgen oder auch nach vielen Jahren vorbei ist, ihr diesen zweiten Weg einschlagen könnt. Denn dann müsst ihr immer noch lange genug arbeiten.
Ja, das ist doch ein gutes letztes Statement. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes und ja auch sehr wichtiges Thema. Ja, Heiko, ich glaube, es wird Zeit wieder für unsere Schnellfragerunde, oder?
Die Schnellfragerunde, exakt. Auch wenn ihr jetzt nicht speziell im Hockeysport ausschließlich unterwegs seid, haben wir es aufgeteilt immer in Hockeyfragen und in private Fragen. Ihr kennt dieses Spiel, ne? Mhm. Fußball, St. Pauli oder HSV, das kommt natürlich jetzt nicht. Ihr kennt das, fange ich mal mit den Hockeyfragen an und Marie macht dann gleich die privaten Fragen. Also, könnt ihr nacheinander ganz spontan antworten. Hockeyfragen. Feld oder Halle?
Feld.
Auf jeden Fall das Feld.
Stürmerin oder Verteidigerin?
Vorne geht die Post ab, auf jeden Fall Stürmer.
Ich nehme die Verteidigung.
Vorhand oder argentinische Rückhand?
Die Vorhand.
Ich habe keine Ahnung, was eine argentinische Rückhand ist.
Laut oder leise auf dem Platz?
Leise.
Ich bin eher der laute Typ.
Technik oder Athletik?
Athletik.
Ich kam auch damals immer über die Athletik.
Ja, kommen wir jetzt zu den privaten Fragen. Buch oder Hörbuch?
Ich tatsächlich Buch.
Ich auch.
Auto oder Fahrrad?
Definitiv Fahrrad.
Leider auch beides, aber tendenziell lieber Fahrrad.
Anruf oder Textnachricht?
Auch eher der Anruf.
Oh, Textnachricht.
Letzte Frage, geht ein bisschen in die Musikrichtung. Schlager oder Hip-Hop?
Oh mein Gott, eigentlich beides, wenn ich mich entscheiden muss, Hip-Hop.
Ich nehme auch den Hip-Hop.
Beides nicht, würde ich sagen.
Ja, gute Tradition. Und das soll natürlich auch euch die Möglichkeit geben, in unserer heutigen kurzen Ecke, wir sind ja hier bei der Quirin Privatbank, einfach mal eine Frage zu stellen, die euch schon immer auf den Nägeln brannte. Rund um Finanzen, rund um Geld. Und auch da gilt wieder, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten und die gibt es von mir nicht. Also frei raus. Was wolltet ihr schon mal von so einem Banker wissen?
Ja, vielleicht auch für alle Zuhörerinnen die Frage, wir leben in den Zeiten von kryptischer Währung, von ETFs, von Aktien, von immer mehr Kartenzahlungen. Wie schätzt ihr das ein, ob es demnächst noch haptisches Geld geben wird?
Das ist eine gute Frage. Also wie schätzen wir das ein? Wir wissen es auch nicht. Also das ist die ehrliche Antwort. Ich meine, wenn man dahinter die Frage, hinter der Frage einfach mal beleuchtet, ist es ja auf der einen Seite alles, was du aufgezählt hast. Es gibt Zahlungsdienstleister, PayPal, Apple Pay, wie sie alle heißen. Ja, alles ist super bargeldlos, hat ja sehr viel mit Komfort zu tun. Mit Komfort, mit Bequemlichkeit, mit ich sag mal, Risiken verschieben. Ich sag mal, der erste Impuls war ja Bargeld, wenn es mir geklaut wird, ist es weg. Die anderen sind erstmal sicherer als Bargeld. So, inzwischen wissen wir auch mit Cybersecurity und Cyberattacken, wie auch immer, ist es auch nicht mehr ganz sicher. Aber gefühlt ist Bargeld immer noch unsicherer oder kann leichter geklaut werden als jetzt bargeldloser Verkehr. Insofern wird der Anteil der weltweiten Zahlungsströme, der bargeldlos stattfindet, stetig mehr werden. Das hat auch teilweise regulatorische Anforderungen, weil natürlich das Paradies für Geldwäsche ist Bargeld, also für kriminelle Handlungen und ähnliches, weil Bargeld halt größtenteils anonym stattfinden kann. Es kann nicht zurückverfolgt werden. Da gibt es ja auch seit Jahren schon Grenzen, wenn ich jetzt Bargeldverkehr Geld einzahle oder abhebe von meinem Konto, wie auch immer, muss es ab bestimmten Größenordnungen die Identität desjenigen, der es tut, festgehalten werden. Das ist einfach eine kriminelle Vorbeugung. Oder gerade du sparst Kryptowährung an, ist auch ein Markt, der nicht wieder verschwinden wird, der aber noch nicht den Reifegrad hat, in Breite seriös angenommen zu werden, weil es da auch Anonymität und Ähnliches gegeben ist, was natürlich dazu führt, dass dort auch Zahlungstransaktionen stattfinden werden von Menschen, mit denen wir alle nichts zu tun haben wollen. Ich kann verstehen, dass es die Sehnsucht gibt nach einer Ersatzwährung, die nicht beeinflussbar ist von Notenbanken und Zentralbanken. Das kann ich grundsätzlich verstehen. Dieses berühmte Thema Geld wird beliebig gedruckt. Und zu was führt das eigentlich? Insofern kann ich die Grundidee von Kryptowährungen verstehen. Aber dadurch, dass es eben anonym ist und noch nicht den Reifegrad hat, hat es eben auch deutliche Nachteile. Also ich glaube schon, dass der bargeldlose Verkehr stetig zunehmen wird und es dann praktisch nochmal ein Restbestand wird. Man kann es dann vielleicht auch nostalgisch nennen, wo wir mit Bargeld noch hantieren, sage ich mal. Ein Bargeldverbot von welchen Institutionen auch immer, die dazu legitimiert sind, glaube ich, wird es nicht geben. Das vermute ich nicht, sondern der Markt wird es entscheiden. Also wie gehen wir mit Geld, wie gehen wir mit Zahlungsverkehr um weltweit? Und da glaube ich schon, dass es der Markt dahingehend regeln wird, dass es tendenziell immer bargeldloser wird, aber dass Bargeld jetzt nicht per Order de Mufti von politischen Institutionen verboten wird. Ja, weil das würde, glaube ich, auch, das zielt, glaube ich, auch auf deine Frage so ein bisschen ab, sozusagen, würde, glaube ich, die eine oder andere rebellische Aktion sozusagen aus der Bevölkerung hervorrufen, die man sich nicht antun muss. Insofern wird es der Markt regulieren. Das heißt, jeder hat die freie Auswahl, wie er seinen Zahlungsverkehr, Transaktionen abwickelt. Aber ich glaube, die Tendenz wird schon dahin gehen, dass es bargeldloser wird. Einfach weil der Handel, also die Institutionen, mit denen du halt dann Geldwerte austauschen möchtest, teilweise vielleicht auch aus freien Stücken kein Bargeld mehr akzeptiert. Punkt. Das ist so. Also insofern glaube ich schon, dass es immer nostalgischer wird. Es wird aber nicht per politischer Verordnung verboten werden. Das glaube ich nicht. Okay, soweit für dich als Einordnung?
Absolut. Ja, vielen Dank.
Gerne. Das war die heutige kurze Ecke, der Hockey-Podcast der Quirin Privatbank in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Hockeyverband und Run Forward Media. Herzlichen Dank an unsere heutigen Gäste Pamela und Live und an dich, Marie. Insofern bleiben wir in Kontakt auch über den Podcast hinaus.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja. Vielen Dank.
Gerne.
Auch von mir vielen Dank. Schön, dass ihr heute da seid.